ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute, liebe Nora, würde ich gern mit dir über euer Baby sprechen.
Yay, dann legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von der KJFC Coaching Akademie. Mehr über die Ausbildung zum systemischen Kinder-, Jugend- und Familiencoach erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hallo Nora.
Hallo Oliver.
Das ist schon jetzt ein besonderer Aufnahmemoment für mich, weil wir haben uns jetzt ein paar Wochen nicht gehört.
Ja.
Das ist treuen HörerInnen auch irgendwann, glaube ich, so ein bisschen aufgefallen. Wir hatten die letzten Wochen vorproduziert, um dir vor allem oder euch, dein Mann und dir, eurer Familie, die Möglichkeit zu geben, in aller Ruhe ein Baby zu bekommen, ohne den montäglichen Aufnahmerhythmus von aller Anfang im Kopf zu haben. Deswegen, ja. Hier ist Nora Imlau, Mutter von 5 Kindern.
Ja, das
How
klingt,
do
noch,
you do?
Ja, das klingt noch so ungewohnt.
Wie so ein neuer Doppelname, ja, genau.
Ne, ich bin auch echt oft so gewohnt, von 4 Kindern zu sprechen, weil das so lange unsere Wirklichkeit war. Ja, jetzt sind es 5, uns geht's gut. Diese Pause war wichtig und wohltuend und gleichzeitig habe ich das auch vermisst, natürlich mit dir so regelmäßig, ne, im Austausch zu sein und aufzunehmen und auch sozusagen mit unseren Hörerinnen und Hörern in so einem ganz lebendigen Kontakt zu sein. Diese Vorproduktion hat ja total gut funktioniert, aber man hat natürlich gemerkt an sowas wie den Postfach und so, ne, dass wir dann irgendwann so ein bisschen so einen Abstand hatten zwischen, ne, Folgen, zu denen wir Rückmeldungen bekommen hatten und wozu wir dann was aufnehmen konnten und so. Und da jetzt auch wieder so einzutauchen und zu sagen, so, jetzt sind wir wieder im Hier und Jetzt angekommen und es gibt sozusagen wieder mehr zeitliche Nähe von dem, was wir aufnehmen und von dem, worauf wir reagieren können, finde ich total schön. Ja, und unser Baby ist geboren und ist jetzt schon ein paar Wochen alt und das ging sehr schnell. Also diese ersten Wochen mit Baby sind einfach eine besonders intensive Zeit und einerseits ist das ja eine Zeit, wo man manchmal das Gefühl hat, es geht alles sehr lang, weil man einfach unglaublich viel auch im Bett liegt und erstmal wieder fit werden muss und so und gleichzeitig geht es dann so schnell vorbei und ich gucke dieses Baby jetzt immer so an und denke, du siehst schon gar nicht mehr genau so aus, wie als du auf die Welt gekommen bist, du hast dich schon verändert, es geht alles viel zu schnell. Ja, aber wir sind sehr, sehr glücklich, sehr zufrieden und ist eine ganz, ganz schöne und besondere und kostbare Zeit, jetzt gerade auch so als Familie zu siebt zusammenzuwachsen. Hätte ich mir nie träumen lassen in meinem Leben, dass ich das irgendwann mal sagen würde. Also ich habe mir nie vorgestellt, mal 5 Kinder zu haben. Und jetzt sind die alle da. Und jetzt kann man sich ja nicht mehr vorstellen, dass eins von ihnen nicht mehr da wäre. Ne? Also das jetzt ist es so. Genau.
Ich erinnere mich nur, wir hatten mal ein Gespräch, glaube ich, auch hier im Podcast, wo du schon gesagt hast, du hast dir als Kind, glaube ich, immer Kinder gewünscht. Ne?
Ja.
Also das war schon, also Familie war schon ein früher Wunsch von Nora, ne?
Ja, und ich habe immer mich so mit 3 bis 4 Kindern gesehen. Das war so mein inneres Bild als Kind halt, ne? So, dass ich dachte, ich bin ja selber mit einem Bruder aufgewachsen. Wir waren zu zweit. Die meisten Familien, die ich kannte, hatten auch 2 Kinder. Und ich habe immer so für mich gedacht, ach, ein bisschen mehr wäre vielleicht doch ganz nett so. Und gleichzeitig war gefühlt bei mir lange im Kopf so eine Grenze bei 4 Kindern, dass ich dachte, mehr kann man, glaube ich, nicht schaffen. So. Und ich muss da auch ehrlich zugeben, ich hatte da auch teilweise Vorurteile. Also ich kannte einfach super wenige Familien, die so viele Kinder haben. Und wenn Familien so super viele Kinder hatten, dann waren das oft Familien mit so einer ganz, ganz traditionellen Rollenverteilung, also wo dann auch wirklich Mütter sagten, ich habe überhaupt keinerlei berufliche Ambitionen, ich will einfach nur zu Hause sein und mich um Kinder kümmern und deswegen kann ich auch ganz viele kriegen, weil jede Form von ne, Karriere oder so bedeutet mir nichts, damit habe ich mich nicht identifizieren können oder Leute mit so super vielen Kindern waren irgendwie so total krass religiös oder in irgendwelchen Sekten, wo Verhütungsmittel verboten waren oder so. Also ich hatte dann oft so Assoziationen von, da muss schon irgendwas Spezielles im Busch sein, dass Leute so viele Kinder kriegen. Und es gab wirklich in meinem persönlichen Leben jetzt keine, ich sag mal, Rollenvorbilder von Paaren, die sagen, wir sind beide total gerne berufstätig und unsere Jobs sind uns total wichtig und wir wollen 5 Kinder haben und das nicht aus religiösen oder weltanschaulichen Gründen, sondern einfach, weil wir Spaß dran haben. So, also da kannte ich einfach niemanden und wenn man niemanden kennt, dann hat man ja auch oft die Vorstellung, das geht da nicht, ne? Und jetzt sind wir so ein bisschen unsere eigenen Trailblazer so, und versuchen das zum Laufen zu bringen.
Die Vorurteile kannst du jetzt quasi gleich selber mit abschaffen. Ja, ja. Ist doch irgendwie ganz gut.
Ja, super. Genau.
Und kannst du ein bisschen was erzählen, wie das Ende der Schwangerschaft war? Wie war es hinten raus? Wie lang ging's? Und so?
Ja. Ich war gegen Ende der Schwangerschaft ganz schön erschöpft, ganz schön fertig. Ich habe in meinen ersten Schwangerschaften immer gedacht, ich weiß gar nicht, was die Leute sich beschweren, dass Schwangersein auch anstrengend sein soll. Ich fand's total toll. Also gerade bei meinem ersten Kind weiß ich noch, ich bin über Termin gegangen und selbst über Termin habe ich immer so gedacht, ach, so ein paar Wochen weiter schwanger sein würde mich jetzt auch nicht belasten irgendwie. Okay. Ich war da körperlich so sehr unbeeinträchtigt, ja, was ich im Nachhinein auch ein bisschen diesem relativ jungen Alter zuschreibe. Ich war da ja erst Anfang 20, aber es war auch irgendwie einfach, ich kann es gar nicht genauer erklären, es war einfach eine Schwangerschaft, die sehr leicht körperlich einfach auch verlief. Ja, und bei dieser Schwangerschaft jetzt war es schon so, dass die letzten Wochen sich unendlich hingezogen haben und ich fand alles anstrengend. Ich fand es gehen und stehen und sitzen und liegen und konnte nicht mehr richtig schlafen und ich fühlte mich einfach wie so ein gestrandeter Wal. Und auch emotional fand ich diese letzten Wochen so von diesem, man weiß nicht, wie lang es geht, man weiß nicht, wann das wie kommt, ob das dann alles so klappt, wie man will. Und so, also ich fand es voll anstrengend und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, es war eine Nervenprobe und eine Geduldsprobe, dann noch schwanger zu sein.
Hattest du eigentlich insgeheim gehofft, es kommt ein bisschen vor Termin, dass es vielleicht etwas schneller gehen könnte, also ein bisschen früher auch kommt, weil es jetzt eben nicht dein erstes Kind ist?
Ja, also die Hoffnung hatte ich und gleichzeitig war es so ein bisschen, alle meine Kinder sind nach dem Termin geboren. Also ich bin, also nach dem errechneten Termin,
termintreu.
Ich bin sozusagen immer tendenziell eher ein bisschen länger schwanger gewesen als diese exakt 40 Wochen und insofern war meine Hoffnung zwar da, aber gleichzeitig auch so ein bisschen gegenübergestellt diesem, oh, das wird wahrscheinlich wieder lang dauern. Und also ich persönlich war, also ich hätte mich sehr gefreut, wenn bei Punkt 37.0, ne, mit Beginn der Rufbereitschaft sofort die Geburt losgegangen wäre, weil ich so keinen Bock mehr hatte. Aber es ist ja so, es gibt ja dann auch alle möglichen Sachen, wo dann gesagt wird, das kann man machen, ne, um den Geburtsbeginn zu befördern, irgendwelche Tees trinken, irgendwelche Bauchmassagen, irgendwelche Sachen und so, Treppen steigen, dies, das. Und da habe ich versucht, mich nicht zu sehr reinzubegeben, weil ich dachte, wenn ich jetzt quasi aktiv versuche, die Geburt, ne, herbeizuführen und es klappt dann nicht, dann fühlt sich dieses Warten noch viel länger und elender an und eigentlich bringt das auch alles nichts. Wenn das Baby nicht geburtsbereit ist, dann, ne, passiert halt
ich
auch
nichts.
Ich
glaube auch gehört zu haben, das Allermeiste ist Kokolores von
ja,
diesen
ja,
Tipps.
Genau. Ja, genau. Ja. Und klar, wenn sozusagen ein Körper total geburtsbereit ist, dann kann man manchmal vielleicht noch so ein bisschen was schubsen. Aber also meine persönliche Erfahrung mit meinem Körper und eben auch mit vielen Schwangerschaften, die länger gingen als der errechnete Termin, der ja auch nur so ein grober, ne, Termin ist, es ist ja viel sinnvoller, von so einem Geburtszeitraum zu sprechen als von einem Geburtstermin. Also das hat bei mir nie wirklich viel gebracht und es war auch bei diesem Kind so, dass es einfach sehr selbstbestimmt sozusagen, ne, seinen eigenen Geburtstag ausgesucht hat. Aber ich erinnere mich schon daran, dass ich am Tag vor der Geburt noch ins Bett ging mit dem Gefühl von wegen, dieses Kind wird da nie rauskommen. Ne? Das ist so diese typische, so ein bisschen schwangeren Verzweiflung, so dieses, dieser Bauch
Wann
ist so
endlich?
Groß und ich habe so keinen Bock mehr und es tut sich so gar nichts und ah, ich werde für immer schwanger sein. Ja, und insofern ist es auch so, dass ich jetzt, also dass ich jetzt wirklich ganz, ich sag mal, unnostalgisch auf diese Schwangerschaft zurückblicke. Ich bin froh, dass ich das nochmal erlebt habe. Ich habe ein paar schöne Bilder von mir mit Bauch und so, aber es gibt auch Frauen, die ja im Wochenbett so ein bisschen der Schwangerschaft hinterher trauern, also auch wirklich so sagen, ich vermisse auch dieses Gefühl von diesen Tritten im Bauch und gerade wenn man da weiß, es wird das letzte Kind sein, dass es dann manche Frauen gibt, die da richtig damit zu tun haben, zu sagen, ich verabschiede mich jetzt von dieser Phase der Schwangerschaft und so. Und ich bin in der Hinsicht wirklich innerlich in so einem, never again. Also wirklich auf so eine, ich bin froh, dass mein Körper das nochmal geschafft hat und ich bin kein bisschen traurig, dass ich das nicht nochmal erleben werde, sondern das ist jetzt wirklich einfach gut. Es war einfach total anstrengend und es ist jetzt einfach viel, viel besser, ein Baby zu haben, das außerhalb vom Bauch ist, als sozusagen nochmal so hochschwanger zu sein.
Aber auch wenn es jetzt natürlich ein totales Sidekick-Ding ist, aber ist das verbreitet? Also dieses Schwangerschaft-Reminiszenz oder keine Ahnung, wie man das dann nennen will?
Also ich habe da keine...
zum ersten Mal.
Ich habe da keine Daten dazu oder so, aber meine Nachsorgehebamme, also die im Wochenbett mich begleitet hat, hat ja so ganz vorsichtig nachgefragt, so und wie geht's dir auch emotional damit, dass die Schwangerschaft jetzt ja auch vorbei ist und ich so, prima, ist großartig. und sie war so, ja, ich habe da so oft Frauen, die da sich so, also und dann habe ich auch mit ein paar anderen Leuten drüber gesprochen und die haben auch gesagt, nee, das kann schon also ein großes Thema sein. Vielen Hebammen begegnet das, ja, so dieser Abschied von der Schwangerschaft als durchaus ein Thema für Frauen. Und gleichzeitig, ich glaube, es kommt wirklich sehr darauf an, was man für so ein Typ ist. Es gibt ja einfach auch Menschen, die unglaublich gerne diese Phase durchleben und andere, die sagen, es ist quasi eine Notwendigkeit, die man halt aushalten muss, um an ein Baby zu kommen. Da gibt's nicht den einen Weg, aber es gibt wohl schon, also das ist wohl schon ein relativ verbreitetes Phänomen, dass Leute auch, das als einen emotionalen Abschied empfinden von dieser besonderen Phase. So dieses, du wirst deinem Baby nie wieder so nah sein. Es wird nie wieder so mit dir verbunden sein wie ne in dieser Schwangerschaft, wo es quasi 24/7 in dir lebt.
Und auch ich bin eine Schwangere. Das kann ich mir natürlich auch, dass das halt ein Zustand ist, der mit Gefühlen verbunden ist, die man eigentlich gerne behalten möchte in seinem Leben.
Also ich kenne tatsächlich mehrere Frauen, die insgesamt, wie so viele Frauen, sehr mit ihrem Körper hadern, die oft so dieses Gefühl haben, oh, ich bin irgendwie vielleicht hier zu dick und hier zu irgendwas und so. Und die dann wirklich in der Schwangerschaft zum ersten Mal so einen ganz großen Stolz und so eine ganz große Zufriedenheit mit ihrem Körper empfinden konnten. Ne? Und gerade das Thema Bauch ist in dem Zusammenhang ja schon spannend, dass man sozusagen als Frau oft so sehr stark sozialisiert ist auf dieses Bauch einziehen, ja, so zeigen, dass man quasi keinen Bauch hat. Und auf einmal hat man diesen Babybauch und den darf man zeigen und nach außen präsentieren und auf einmal kriegt man Komplimente dafür, einen runden, großen Bauch zu haben sozusagen und das dann wieder einzutauschen in ich habe immer noch einen großen Bauch, aber es ist kein Baby drin und es sieht alles schlabberig aus und also das ist ja schon auch erstmal so wieder dieser Umstellungsprozess. Das ist für viele, glaube ich, auch schwer, dann auch zu sagen, so und jetzt ist mein Körper wieder leer, in Anführungszeichen, also da ist jetzt kein anderer Mensch drin und auf einmal muss ich auch wieder mit diesem Körper, der nicht so dieses blühende, schwangere Ding verkörpert, mich anfreunden und zurechtfinden und so.
Ja. Passt vielleicht auch zu dem, was du vorhin gesagt hast, dass es einen Geburtszeitraum gibt und nicht einen Geburtstermin, also das hat eben auch dieses, ich bin schwanger, wupp und dann bin ich wieder die Alte, so, dass es da damit auch zusammenhängt.
Und das ist man halt eben ja nicht, ne? Also weder körperlich noch seelisch. Mancher. Das braucht ja eben total lange. Und genau. Und das ist aber zum Beispiel auch sowas, wo bei mir zumindest von Kind zu Kind, sag ich mal, die Gelassenheit größer wurde, einfach auch mit diesem Erfahrungswissen. Also ich beim ersten Kind habe ich das zwar theoretisch gewusst, dass der Körper nach einer Geburt nicht einfach so zipp, weißt du, wieder aussieht wie vorher. Und trotzdem ist das eine krasse Erfahrung, wenn man dann zum ersten Mal in den Spiegel guckt nach so einer Geburt und so sieht, der Körper ist irgendwie nicht mehr schwanger, aber auch nicht so, wie ich ihn von vorher in Erinnerung habe, sondern irgendwie muss ich das alles erst wieder so ein bisschen zurechtruckeln. Und das war jetzt nach dem fünften Kind einfach so dieses, ja, so ist das. Ich kenne das, mein Körper hat diesen Prozess von schwanger sein zu nicht mehr schwanger sein, zu sich zurückbilden im Laufe von Monaten und Jahren letztlich, jetzt schon mehrere Male durchlaufen. Das ist alles ein Teil der Veränderung, die ich auch schon kenne. Und das schockiert mich jetzt nicht oder macht mich jetzt nicht traurig oder besorgt, sondern so wie mein Körper viermal, weißt du, sich von der Schwangerschaft schon erholt hat, wird er auch ein fünftes Mal sich erholen, aber es wird dauern. Ja, also das war ein anderes Gefühl, sag ich mal, wenn man das halt schon ein paar Mal erlebt hat, so, ne?
Und neben dem Gefühl ist es ja vielleicht auch ein besseres Wissen darüber, vielleicht, oder was
total.
Tut gut, was tut dir gut, oder was vermeidest du?
Ja, also ich habe von Kind zu Kind, glaube ich, auch mehr gelernt über die Bedeutung des Wochenbetts und wie wichtig auch Wochenbett halten im Sinne von Ruhen und Kraft tanken nach so einer Geburt ist. Ich erinnere mich schon, dass ich nach meiner ersten Geburt auch so ein bisschen fast so einen Stolz hatte zu sagen, und 2 Tage nach der Geburt bin ich schon wieder auf den Beinen und trage mein Baby rum und kann am Tisch sitzen zum Essen und ich habe schon geduscht und ich habe schon das und das gemacht und so. Mhm. So ein bisschen, als wäre das fast so ein bisschen ein Wettbewerb mit mir selbst, so dieses, ne, also ich habe geboren und ich bin schon sofort wieder auf den Füßen und
eigenartig, ne?
Ja, also vor allem, ich musste so ein bisschen nochmal in unsere Podcast-Folge decken mit diesem Faulsein, das ist wunderschön. Eigentlich kann ich ja durchaus es auch genießen, auszuruhen und auszuschlafen und im Bett zu liegen. Aber ich hatte dann manchmal wirklich das Gefühl, auch nach außen hin quasi beweisen zu wollen, ich bin so eine fitte, taffe, coole Mutter, weißt du, die so an Tag 3 sich das Baby ins Tragetuch bindet, Lippenstift auflegt und los geht's so ungefähr. Und das ist heute sehr, sehr weit weg von meinem Selbstverständnis. Ich habe schon vor der Geburt ganz klar gesagt, die erste Woche werde ich im Bett liegen und die zweite Woche werde ich weitgehend im Bett liegen und dann wird es nach und nach alles wieder so losgehen und ich werde mich natürlich auf mein Gefühl verlassen und auch gucken, was mein Körper, meine Seele braucht und manchmal braucht man auch ein bisschen, ne, rausgehen und frische Luft tanken und so, aber grundsätzlich diese Idee zu sagen, eine Schwangerschaft und eine Geburt sind unglaublich krasse Anstrengungen, körperlich wie seelisch. Natürlich brauche ich danach Zeit zum Heilen, Zeit zum Erholen. Ja. Da ist es nicht das Ziel, dann da sofort wieder zurückzuspringen in einen wie auch immer gearteten Alltag. Das war mir sehr, sehr klar. Und ich habe dann natürlich auch dafür sozusagen so ein bisschen vorgebaut, ne? Also mit meinem Mann gesprochen. Wir brauchen am Anfang parallel Elternzeit, geguckt, wer kann hier wie helfen, auch mit den älteren Geschwisterkindern. Wie machen wir es mit Besuch? Ne? Man will ja auch das Baby dann vorstellen, aber man braucht auch Zeit zum Erholen. Mhm. Wir haben erstmal keinen Übernachtungsbesuch, solche Sachen. Und ich habe wirklich, also unser Baby ist jetzt mehrere Wochen alt und ich habe in diesen Wochen viel gelegen, viel geruht, viel gestillt und mich da so auf dieses ganze Neugeborenen-Ding eingeschwungen. Ich habe einmal gekocht, ich habe nichts aufgeräumt oder geputzt oder Wäsche gewaschen oder irgendwas, weißt du, sondern die Kraft und die Energie, die ich hatte, habe ich dann eher mal in einen Spaziergang gesteckt, wo mein Mann unser Baby getragen hat und ich nebenher gelaufen bin, weil ich gerade noch versuche, einfach auch mein Becken und Beckenboden und so zu schonen. Und das sind alles so Dinge, das lernst du halt auch so ein bisschen mit der Erfahrung und mit der Zeit. Und ich habe so ganz, ich glaube, bei meinen ersten Kindern war ich oft so ungeduldig, so dieses, jetzt ist das Baby da, jetzt will ich auch ganz viel mit dem machen, so. Und jetzt habe ich viel mehr so diese innere Ruhe zu sagen, diese ersten Wochen und Tage, wo die Babys auch einfach quasi auf einem drauf liegen können und einfach auch zufrieden sind mit nix, so, weißt du, die kann man auch, die kommt auch nicht wieder. Also, wenn ich nicht die erste Woche mit dem Baby im Bett liege und kuschel, kann ich nicht sagen, das mache ich jetzt nach 5 Monaten, dann hat das Baby auch nicht mehr so Lust da drauf. Aber jetzt geht es und jetzt darf ich das genießen und jetzt ist diese Zeit für Ruhe, Erholung, Bonding, ja, und dann alles andere kommt. Und wenn wir dann das erste Mal mit dem Kinderwagen nach 4 Wochen losgehen und wenn wir das erste Mal das Baby baden, wenn es schon ein paar Wochen alt ist und wenn wir alles so ein bisschen langsam angehen lassen, läuft uns nichts weg und wir schonen so ein bisschen Körper und Seele, ne, in diesen ersten Wochen und Monaten.
Gerade deinen, ja, ja.
Ja, also für mich persönlich hat sich das stimmig und gut angefühlt, aber ich weiß auch, dass da Mütter und Frauen, die gerade geboren haben, unterschiedliche Bedürfnisse haben. Es gibt auch Frauen, die sagen, 2 Wochen im Schlafzimmer liegen, da wird mir völlig die Decke auf den Kopf fallen, da würde ich in der Depression rutschen. So, ne? Also da muss man natürlich gut auf sich hören, was man auch braucht.
Ich habe mir so überlegt, ob das auch an der Welle der guten Tipps, Ratschläge, Meinungen und Hinweise liegt, dass man manche Dinge dann überhört, weil eigentlich wäre das ja schon der Hebammenratschlag Nummer 1 vermutlich, ne? Also so, gib Ruhe. Aber man will ihn nicht hören oder man ist mit ganz anderen Bildern wahrscheinlich beschäftigt im Kopf. Oder auch Erwartungen von Seiten des Partners und der Familie und der erweiterten Familie. dies dann diese Botschaften vernachlässigen.
Mhm. Ja.
Also ich hätte das auch so gerne klarer gehabt für uns, ohne dass es so dogmatisch ist.
Ja.
Dann wäre es, glaube ich, leichter gewesen. Und das Dogmatische, das will man irgendwie nicht hören, weißt du? Also
ja.
Weißt du, was ich meine? Dieses, ja jetzt preach hier nicht so rum, hebammerig. Aber diese Mischung aus, es muss sich für dich stimmig anfühlen und einen guten Ratschlag doch zuhören, das ist total schwierig in der Situation.
Ja.
Oder nicht immer leicht.
Ja, und gleichzeitig muss ich natürlich auch sagen, ne, es ist immer auch ein Glück und ein Privileg, so ein Wochenbett verbringen zu können. Ich kenne Frauen und Mütter auch in meinem persönlichen Umfeld, wo Kinder ne, zu früh auf die Welt kamen oder irgendein medizinisches Thema hatten, wo so dieses, ach, wir kuscheln uns einfach ins Wochenbett, allein schon deshalb nicht ging, weil die Kinder erstmal medizinisch versorgt werden mussten, weil die erstmal vielleicht auf einer anderen Station lagen oder so. Und gerade sowas wie Frühwochenbett in der Klinik ist auch noch mal was völlig anderes als Wochenbettbeginn zu Hause nach einer Hausgeburt. Ne? Also wenn ich gerade geboren habe in der Klinik und ich bin möglicherweise in einem Mehrbettzimmer und da kommen halt noch andere Leute rein und es gibt da einfach gewisse Klinikabläufe auch im Sinne von, jetzt kommt das Putzteam, jetzt gibt es Frühstück, jetzt ist die Frühvisite, jetzt wird irgendjemand will das Baby mitnehmen oder so. Also ich hab ja ganz wenig Wissen darüber, weil ich nie in der Klinik geboren habe, aber ich kriege das oft von Frauen so erzählt, dass die sagen, dieses einfach nur da liegen und im eigenen Rhythmus chillen, das war dann oft für viele gar nicht so möglich, die ich so kenne. Ich weiß gar nicht, wie ihr das erlebt habt. Konnte man da einfach sagen, bitte nicht wecken, bitte nicht putzen?
Nee, aber also unser erstes Kind kam im Krankenhaus auf die Welt und ich habe es geschafft, irgendwie durch Zuzahlung und Bezirzung der Leute am Empfang, wir hatten ein Familienzimmer, also meine Frau, ich und das Kind. So.
Ja, das ist natürlich
und
super schön.
Das ist wirklich super schön und trotzdem verschwimmen so meine Erinnerungen natürlich. Also ich glaube auch, wer hat welches Geborgenheitsgefühl. Ich will dir da nicht widersprechen. Ich kann natürlich es nicht vergleichen, weil es ist natürlich eine grundlegend andere Situation, die aber meine Frau und ich als geborgen erlebt haben, weil wir da zu zweit waren.
Ja,
so.
Das glaube ich total.
Und natürlich kann ich nicht vergleichen, ob wir jetzt viel gestörter waren als ihr sozusagen. Was es aber schon hatte, war die Abwesenheit von allen anderen Verpflichtungen. Also es hatte neben dem, dass natürlich eine Hebamme und eine Schwester und jemand für die Reinigung und jemand mit dem Essen oder so reinkommt, waren wir trotzdem losgelöst von diesem Verhaut zu Hause.
Ja,
oder
ja.
Dass der Alltag, dass halt das Telefon, also dass man so quasi, du wirst halt auch ein Stück weit aus dem Leben, aus dem Alltag rausgenommen.
Total.
So.
Das ist, glaube ich, auch die ideale Situation, ja.
Und es gab bei unserem Kind ein medizinisches Thema nach ein paar Tagen und es hat sich für mich, auch wenn es erst sich für uns sehr dramatisch angefühlt hat, war das Schutzversprechen des medizinischen Betriebs, weißt du, für mich funktioniert der.
Ja.
Also ich weiß, dass da viele jetzt wahrscheinlich denken oder so, aber für mich war das sozusagen so die Vorstellung, dass da 24/7 jemand da ist, der sich um dieses Problemthema kümmert. Es wäre für mich viel stressiger gewesen, da dreimal am Tag, zweimal am Tag, wie auch immer, keine Ahnung, immer wieder in die Notaufnahme, in die Bereitschaftspraxis und sonst wohin hinzufahren.
Absolut.
Und deswegen ist es so, glaube ich, einfach nicht vergleichbar.
Ja, nee, und also das Letzte, was ich möchte, um das auch ganz klar zu sagen, ist irgendwie da so ein Wettbewerb-Ding aufzumachen im Sinne von, und deswegen sind Hausgeburten besser als Klinikgeburten oder so. Das Einzige, was ich meinte, war, die Geburt ist ja das eine, ne? Und da muss man natürlich auch einfach für sich persönlich wissen, wo fühle ich mich sicher, wo fühle ich mich wohl, welche Art von Begleitung will ich und wie sind auch die Voraussetzungen sozusagen für meine Geburt und Schwangerschaft. Also eine Hausgeburt zum Beispiel, wie ich sie jetzt hatte, die darf man ja auch nur machen, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind. Wenn ich jetzt Zwillinge erwartet hätte, ne, hätte ich keine Hausgeburt gemacht. So.
Eben, also das ist gar nicht so eine Wahlmöglichkeit, wie es dann immer so.
Genau. Ja, ja. Und das Einzige, was ich meinte, ist, dass die Geburt ist sozusagen nochmal das eine. Und ich bin für mich sehr froh, dass ich alle meine Kinder zu Hause gebären konnte. Aber das ist ein sehr persönliches Ding. das Einzige, was ich meine, war dann sozusagen dieser Moment eben nach so einer Geburt, dann einfach quasi ins eigene Bett zu gehen, im eigenen Zuhause zu sein und dann auch keinerlei sozusagen externen Abläufen unterworfen sein, kann natürlich dieses sehr, sehr ruhige Wochenbett, was ich gerade so beschrieben habe, im Sinne von, man liegt einfach die ganze Zeit im Bett und man macht alles im eigenen Rhythmus und niemand kommt da irgendwie groß rein und erwartet irgendwas von einem. Das kann das natürlich sehr befördern. Und ich habe eben von verschiedenen Müttern, mit denen ich gesprochen habe, gerade auch von Müttern, die nicht diesen Luxus von so einem Familienzimmer hatten, sondern die eben in einem Mehrbettzimmer waren, gehört, dass das für sie oft relativ schwierig war, diesen Anspruch von wegen im Frühwochenbett kein Stress, ja, in Einklang zu bringen mit ihrer Situation, die ersten 2 oder 3 Tage in der Klinik, wo einfach auch bestimmte Abläufe dann so sind, wie sie so, ne? Und bei uns in der, also wenn du ein Wochenbett hast nach einer Hausgeburt, ist es ja auch so, dass da sehr, sehr regelmäßig eine Hebamme vorbeikommt und nach allen guckt. Am Anfang oft sogar 2-mal am Tag, dann irgendwann 1-mal am Tag. Das kommt so ein bisschen drauf an, wie die Situation ist, auch ob es das erste Kind ist oder das 5. Ne? Aber wir hatten da schon auch eine sehr, sehr engmaschige Begleitung. Und gleichzeitig ist es vollkommen klar, es wird jeden Tag geschaut, sowohl auf Mutter als auch auf Kind, was entwickelt sich wie. Und es gibt immer sozusagen die Option, auch noch mehrere Tage nach der Geburt, dass es heißen kann, wir müssen in eine Klinik, wir müssen verlegen, das Baby muss Phototherapie bekommen, das Baby muss was auch immer bekommen, die Mutter braucht irgendwelche Hilfe oder so. Und dass man dann sagt, da bin ich doch lieber an einem Ort, wo gleich alles verfügbar ist. Das kann ich total nachvollziehen. Also das war immer so ein bisschen meine Sorge nach meinen Geburten, sozusagen dann noch mal in eine Klinik zu müssen, wenn quasi alles vorbei ist. So, ne? Und das ist was einem keiner garantieren kann einfach. Ne? Und gleichzeitig habe ich eben persönlich gerade so diese allerersten Tage jetzt auch mit unserem Baby als unglaublich kostbar und privilegiert empfunden, auch durch diese Situation, wie wir sie hatten, weil ich hatte tatsächlich auch vorher mit mehreren Krankenhäusern Kontakt, weil man ja auch überlegt, was ist Plan B, ne, wenn irgendwas sein sollte, und habe dann eben auch das Thema Familienzimmer angesprochen und habe gesagt, also das ist unser 5. Kind, würde das denn theoretisch gehen, nach wenn ich jetzt einen Kaiserschnitt gehabt hätte und ich müsste ein paar Tage im Krankenhaus sein, könnte ich dann ein Familienzimmer bekommen, wo nicht nur mein Mann mit übernachten kann, sondern auch noch zumindest ein Teil unserer anderen das Kinder. Hast du gehört?
Ach so, weißt du? Familienzimmer im Wortsinne, das ist gut.
Ja. Naja, ich habe gedacht, also Familienzimmer, das klingt doch, ja, und dann waren die so, nein, natürlich nicht. Familienzimmer ist Mama, Papa, Neugeborenes, so. Und dann habe ich gedacht, ja toll, das funktioniert für mich aber nicht. Also ich will doch meine anderen Kinder da auch um mich herum haben. Und das fand ich zum Beispiel ganz spannend bei dieser Geburt. Also während der Geburt waren wir allein zu Hause, mein Mann und ich, ne? Da waren alle anderen Kinder weg. Wir haben nicht so eine Familiengeburt gemacht irgendwie. Und das fand ich auch für mich sehr, sehr wichtig und sehr wohltuend zu wissen, die sind alle 4, ne, gut versorgt und aus dem Haus und so. Und dann, als unser Baby geboren war, und dann dauert das ja alles noch ein paar Stunden, bis dann die Hebammen, ne, geguckt haben, ist alles fit und dann alles versorgt haben und so, also die sind dann ja nicht direkt wieder weg. Dann habe ich richtig gemerkt, da war dann unser Baby vielleicht so 4 Stunden alt oder so, dass ich so merkte, dass ich dachte, jetzt kriege ich Sehnsucht nach meinen Kindern. Jetzt möchte ich, dass die alle herkommen. Jetzt möchte ich, dass die alle das Neugeborene bewundern, aber auch, dass die wieder zu mir kommen. Ich habe die ja jetzt ne ganze Zeit nicht gesehen. Und natürlich haben die jetzt nicht alle bei uns im Bett geschlafen oder irgendwas, aber diese grundsätzliche Situation, unser Baby war dann da und alle Geschwister waren dann irgendwann auch da und alle konnten jederzeit rein und rauskommen und es gab nicht so einen Cut-off im Sinne von so und jetzt müssen alle nach Hause gehen und ich und das Baby müssen irgendwo anders bleiben oder so. Das hat mir emotional extrem gut getan. Also einfach auch diese Nähe zu spüren, abends ins Bett zu gehen und zu wissen, alle meine Kinder, ja, und mein Mann, inklusive Neugeborene, sind jetzt hier so unter einem Dach und wir sind hier alle zusammen. Und das hat mir ein sehr großes Sicherheitsgefühl auf so einer anderen Ebene gegeben. Weißt du, so emotionale Sicherheit, wir sind alle zusammen. Und das hätte ich, glaube ich, schwerer gefunden unter anderen Bedingungen. Und gleichzeitig völlig klar, ist das auch ein großes Glück und ein großes Privileg, dass das dann so, ne, auch alles gut ging und unser Baby kam auf die Welt und war mega fit und war sozusagen, da gab es gesundheitlich, also nicht mal mehr den Hauch einer Baustelle, weißt du, sondern das war wirklich so, dass dann die Hebammen das Baby angeguckt haben und sagten, hier gibt es wirklich absolut gar nichts zu beanstanden oder wo man auch nur ein Auge speziell jetzt nochmal so drauf haben müsste oder so. Und das sind natürlich, ne, einfach auch Luxusbedingungen, die hat man halt einfach auch nicht immer.
Genau. Also eine Bekannte von uns, die kriegt ein weiteres Kind im Krankenhaus und sagt, ich bin so froh, weißt du, ich muss jetzt nicht mich zu Hause noch um alles kümmern. Also wie jeder dieses, was du sagtest, dass anscheinend dein Familiensystem dich einfach auch super tragen konnte und unterstützen und du daraus emotionale Kraft ziehen konntest und nicht noch geben musstest in so einer Situation.
Genau.
Ja, genau. Also, und natürlich zum anderen dann, dass ihr nur normale Sorgen haben musstet, aber keine, was hat denn das Kind da am Ohrwaschel, scheiße, Hilfe oder sowas. Ja, genau.
Ja, genau.
Das ist ja super, freue ich mich sehr für dich. Ja.
Nee, und du hast auch recht, ich finde es auch wichtig, das nochmal so zu betonen, wie das Wochenbett läuft und was man im Wochenbett braucht, das hat so viel eben mit dem Familiensystem zu tun, in dem man lebt. Und zum Beispiel von meiner Oma, die selber 4 Kinder hatte, habe ich sehr eindrücklich erzählt bekommen, dass sie sich quasi in jeder Schwangerschaft, die manchmal auch belastend und anstrengend war, richtig damit so getröstet hat, zu sagen, nach der Geburt darf ich eine Woche im Krankenhaus liegen und habe sozusagen eine Woche Urlaub von allem und muss nichts machen. Und das ist mein Anker. Und sie sagte selber zu mir, diese quasi 4 Wochen Krankenhaus oder 3 Wochen Krankenhaus, denn beim ersten Kind war sie nicht im Krankenhaus und danach ist sie ins Krankenhaus immer gegangen. Also diese Krankenhauswochen jedenfalls nach jeder Geburt, das waren so quasi die einzigen Wochen in ihrem Erwachsenenleben als Mutter, wo sie wirklich mal verlässlich und mit gutem Gewissen Pause machen konnte. Und es war auch klar, es gibt genau diese Woche. Also wenn ich dann nach Hause komme, dann läuft der Alltag mit Kochen und Putzen und Saubermachen und allem weiter. Und
muss weiterlaufen dann,
und es gibt gar nicht so wenige Frauen, gerade in dieser Generation, die sagen, warum bleiben denn die jungen Mütter heute nicht mehr so lange im Krankenhaus? Das war doch das Schönste überhaupt, dass man einfach, ne, gestärkte Bettwäsche, man hat Essen bekommen, man wurde versorgt, man hatte einfach mal frei. Das war wie ein kleiner Urlaub, hat meine Oma gesagt. Und mich rührt das sehr an. Und gleichzeitig war das für meine Oma unvorstellbar, dass ich dann gesagt habe, weißt du, um einen kleinen Urlaub zu haben, muss ich nicht ins Krankenhaus gehen. Da sage ich meinem Mann, mach mal, und dann liege ich im Bett. So, ne? Und das war für sie mit ihrer, ne, persönlichen Lebenserfahrung so gar nicht zusammenzubringen. Und das ist eben nicht nur ein Thema, was Frauen in der Großmuttergeneration betrifft, sondern es gibt einfach sehr, sehr viele Familien, wo die Frauen und Mütter unglaublich eingespannt sind aus ganz vielen Gründen. Und ich kenne sehr viele Frauen, die sagen, spätestens mit dem 2. oder 3. Kind gibt es im Prinzip kein Wochenbett mehr. Man kommt nach der Geburt nach Hause und dann wird man bestürmt von Kindern. Dann gibt es einen Haushalt, der zu machen ist, Wäsche, die zu waschen ist. Vielleicht aber einen Partner, der dann auch sagt, also ich kann das hier nicht alles alleine stemmen oder ich kann nicht kochen oder was denn ich. Und dann ist das natürlich was völlig, völlig anderes. Und ich merke, dass mich das manchmal sehr beschäftigt, wenn ich Mütter sehe mit so ganz, ganz kleinen Kindern, also wirklich so wenige Tage alt, die dann schon wieder im Kindergarten ihre großen Geschwisterkinder abholen, wo ich dann manchmal echt so von außen so drauf gucke und denke, du gehörst ins Bett, du gehörst nicht hier aktiv mit dem Kinderwagen und noch Geschwisterkind und noch Einkaufstasche. Also oh, ich kann das manchmal so kaum aushalten, das zu sehen. Und gleichzeitig muss ich mir dann auch immer wieder sagen, ich darf da auch vielleicht nicht meine eigenen Erfahrungen dann so übertragen. Ne? Es gibt Familien, für die das vielleicht dann der beste Weg ist und Mütter, die sich dann vielleicht auch gar nicht aufgrund ihrer Lebenssituation entspannen könnten, wenn sie eine Woche im Bett liegen würden. Also mir haben halt auch Mütter gesagt, wenn ich eine Woche nach der Geburt im Bett liege, habe ich dann nach 3 Wochen damit zu tun, meinen Haushalt wieder einigermaßen auf Vordermann zu bringen, weil einfach alles liegen geblieben ist. So,
und mir ist es wichtig, dass das dem nicht so ist. Ja, genau. Ich merke schon, es ist gut, dass wir uns da so rantasten, weil wir reden einerseits über dein Wochenbett und andererseits über jeder ihr Wochenbett, wie es halt geht und ja.
Und ich will jetzt auch gar nicht da den Eindruck erwecken, unsere Wochenbetten oder auch unser Wochenbett jetzt, in dem ich ja gerade noch bin, so, ne? Also das Wochenbett geht 6 Wochen nach der Geburt. wäre jetzt irgendwie total perfekt. Es gab auch in diesem Wochenbett Momente, wo ich im Nachhinein betrachtet mir vielleicht zu viel zugemutet habe oder wo es Momente gab, wo mein Mann dachte, er tut mir was Gutes, wenn, und im Nachhinein war es aber eigentlich zu viel. Oder wo dann auch mein Mann irgendwann mal sagte, jetzt bin ich auch ganz schön erschöpft. Also hier so alles alleine am Laufen zu halten, ne, auch wenn ich nicht geboren habe und das gerne tue, das bringt mich jetzt gerade auch an Grenzen. Dann musste man da wieder so ein bisschen gucken, wie ruckelt man sich da zurecht. Und gleichzeitig haben wir natürlich die in jeder Hinsicht privilegierte Situation. Wir haben ja einfach auch noch bezahlte Hilfe im Haushalt, die eben auch noch unterstützt. Wir haben die großen Kinder, die trotzdem auch eben, ne, mithelfen können und denen man auch mal sagen kann, gehst du mal einkaufen, kannst du mal einen Tisch decken, kannst du mal ein Essen machen, so. Unterm Strich sind die Umstände sehr gut und trotzdem ist Wochenbett einfach auch eine krass emotionale Zeit. Und für mich war das auch jetzt, auch beim fünften Kind wieder emotional schon eine Umstellung von, ich habe ein relativ selbstbestimmtes Leben, wenn ich irgendwie irgendwo hingehen will, dann mache ich das einfach und wenn ich verreisen will, dann verreise ich und dann bin ich halt ein paar Nächte im Hotel und meine Familie hier kommt schon so klar hinzu. Ich bin jetzt wieder in der Fürsorgeverantwortung für ein winziges, neugeborenes Kind und meine Freiheiten sind erstmal wieder sehr, sehr klein. Dieses Baby und ich, auch wenn die Nabelschnur durchtrennt ist, sozusagen, sind unglaublich eng miteinander verbunden. Ich stille voll. Wir haben aktuell gar keinen, sag ich mal, doppelten Boden im Sinne von, also ich habe jetzt weder irgendwann mal Milch abgepumpt, noch haben wir einen Schnuller oder irgendwas. Sondern wenn dieses Kind, ne, saugen will und Milch braucht, dann bin ich die einzige Person, die das in dem Sinne ermöglichen kann. Ich habe seit Wochen keine Nacht durchgeschlafen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ich komme gut klar. Ich habe auch unterm Strich auch die Möglichkeit, auch tagsüber mal wieder zu schlafen. Ich fühle mich jetzt nicht wie ein Zombie oder so. Aber natürlich macht das was mit einem körperlich und seelisch, wieder in dieser Dauerverfügbarkeit zu sein, in diesem Gefühl, ich kann kaum mal eine halbe Stunde aus dem Haus gehen, ohne zumindest innerlich diese Anspannung zu haben, zu sagen, mein Baby könnte weinen, mein Baby könnte mich brauchen, so. Mein Radius ist total klein, kräftemäßig, aber auch so logistikmäßig. Wir haben uns noch nicht so wirklich richtig getraut, mal mit dem Baby eine längere Strecke mit dem Auto zu fahren oder, weißt du, irgendwo hinzugehen oder so, sondern wir sind echt noch so, wir gehen einmal links rum ums Haus und einmal rechts rum ums Haus und das fühlt sich schon nach einer großen Sache an. Und ja, wenn man das ein paar Jahre so nicht hatte, ist das auch krass, auf einmal wieder so zu merken, ja stimmt, ne, so ist das mit einem ganz, ganz kleinen Baby und mit einem Neugeborenen. Man gehört sich gefühlt nicht so ganz selbst. Man ist immer noch Teil von so einem Versorgungssystem, das einfach Tag und Nacht funktionieren muss, ob man sich gerade danach fühlt oder nicht. Das ist dann einfach dran. So. Und das hat was sehr, sehr Schönes. Das hat auch irgendwie was sehr, ich weiß nicht, sehr Besonderes, ne, für einen anderen Menschen so verantwortlich, so wichtig zu sein, so dieses wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, so dieses, jemand anderes könnte ohne mich nicht leben, ja, und gleichzeitig ist es auch so ein bisschen erschlagend.
Ich kann da ja nur hinfühlen. Und finde es wahnsinnig schön, wie du es beschreibst, also dieses, wie erdend und wie überlastend das gleichzeitig zu sein scheint, so diese Aufgabe. Ja, diese.
Und ich finde schon, das wird auch eben komplexer, dieses Thema Verantwortung und Fürsorge für so ein Baby, wenn eben noch mehr Kinder im Mix sind, ob man jetzt ein älteres Geschwisterkind hat oder vier, wenn man so das erste Kind bekommt und man gibt einfach so alles, ne, von sich in dieses Kind, hat man nicht noch gleichzeitig das Thema, dass ein anderes Kind daneben steht und sagt, und ich krieg jetzt weniger oder ich bin jetzt eifersüchtig, ich fühle mich zurückgewiesen, ich wünsche mir die Situation zurück von bevor das Baby da war oder so, ne? Und das ist natürlich hier bei den Geschwistern, du kannst dir das vorstellen, da gibt's natürlich auch die ganze Bandbreite von großer Babyverliebtheit und großer Freude und Stolz und Aufregung und wie toll ist das denn, ne? Aber auch so ein, jetzt ist es aber auch anstrengend und nervig und warum können wir das jetzt noch nicht machen und warum weint das jetzt und warum ist das jetzt anders als vorher und du bist die ganze Zeit belegt und besetzt und wann haben wir denn mal wieder Exklusivzeit, nur du und ich, so, können wir mal wieder ins Kino gehen? Nee, können wir gerade nicht, so, ne? Und Das ist schon eine krasse Sache. Und natürlich auch als Paar, ne? Man arbeitet einerseits die ganze Zeit zusammen, man hat dieses unglaublich verbindende Gefühl von, das ist unser Baby, ja.
Ja,
und,
ja.
Und andererseits hat man halt, ja, ganz, ganz viele Möglichkeiten von, lass mal spontan ins Theater gehen, lass mal mit Freunden essen gehen, lass mal halt auch alle auf einmal nicht mehr so, sondern man ist halt auch dann gemeinsam in dieser Wochenbettblase. Und so die romantischen Dates, die man hat, sind, wir gehen mit dem Baby spazieren, ja. Oder wir gucken noch eine Serie, während das Baby schläft und stellen so ganz, ganz leise, dass es nicht aufwacht, so.
Ja. Aber hey, immerhin das, ja.
Ja, ja, ich weiß.
Ich hänge noch so ein bisschen bei dem, dass dann halt, wenn man in der guten Situation ist, dass man es zu zweit managt, ja, diese Situation und nicht alleine, dass dann trotzdem halt, ab Kind 2 hat keiner mehr frei. Mhm. So, das ist so der dieses, okay, ja. Also, ja, ne, weil Kind 1, glaube ich, ist ja dieses, hier kannst du mal endlich mal das Baby halten. Mhm. Und in dem Moment habe ich frei. So, genau. Ja. Und ab Kind plus 1 gibt es halt immer noch das andere Kind, die anderen Kinder. Genau. Ja.
Ja.
Und die eben nicht warten können, im Gegensatz zu einer überquellenden Waschmaschine oder so.
Ja, ja, genau. Aha. Ja, und dann mein zweites Kind habe ich ja 2,5 Jahre nach dem ersten bekommen. Also dieser unglaublich typische Altersabstand, den eben sehr, sehr viele Familien so haben, von 2 bis 3 Jahren so, ne? Also in unserer Kultur relativ verbreitet. Und da hatte ich eben auch ein paar Themen, wo ich es anstrengend fand. Und gleichzeitig hatte ich irgendwie so das Gefühl, es gab unglaublich viele Menschen um mich herum, die das eben auch ähnlich hatten. Es gab unglaublich viele Tipps auch so dieses, wie man ein 2,5-jähriges Kind beschäftigt, während man das Baby stillt oder so. Das war so ein Klassiker irgendwie. Und jetzt ist es halt so, dass wir diese riesengroßen Altersabstände haben und es gibt halt sehr wenig Tipps so. Wie begleitest du dein gerade ausgezogenes Kind bei seinen
Baby
ersten Schritten ins Erwachsenenleben, genau, mit Neugeborenem an der Brust, während du auch noch ein Grundschulkind hast und auch noch ein Kindergartenkind hast und auch noch ein Kind in der weiterführenden Schule hast. Also diese unglaubliche Gleichzeitigkeit von Themen und Altersphasen und auch so dieses, im einen Moment bin ich, ne, also ich bin als Mutter gerade hormonell voll in diesem Brutpflegemodus so. Ich will am liebsten, dass alle immer zu Hause sind und alle immer beschützt sind und alle immer behütet sind so. Und aber meine großen Kinder sagen natürlich, hey, gib mir den Autoschlüssel, ja, wir wollen zu einem Konzert, wir wollen zu Freunden, so, ich guck mal, wann ich wiederkomme, ja, und dann kommt so ein großes Kind morgens um 4 nach Hause und ich lieg dann mit dem Neugeborenen im Bett und stille gerade und denk so, oh, warum kommt es erst so spät nach Hause, weißt du, also das ist so, das braucht ja, sag ich mal, ganz andere Muskeln, wenn du so willst, eben im Inneren dieses Loslassen und dieses Festhalten und das dann so alles gleichzeitig irgendwie aktivieren zu müssen, finde ich schon auch eine spezielle Herausforderung. Also sehr, sehr viele Menschen, die ich kenne, beschreiben das so, dass ihr Leben mit Kindern so Phasen durchläuft. Ne? Man hat so die Phase mit jüngeren Kindern, die Phase mit älteren Kindern. Und bei euch ist das, glaube ich, auch ja nicht ganz so, weil ihr ja auch einen relativ größeren Abstand zwischen euren Kindern habt. Aber ich kenne zum Beispiel eine Bloggerin, die hat das mal so ganz süß beschrieben, Ana Luz de Leon, die schrieb so über die kleinen Jahre mit ihren Kindern und über die großen Jahre. Und sie schreibt so, die kleinen Jahre waren so eine Zeit in meinem Leben, ne, 3 Kleinkinder, wie die alle Mittagsschlaf gemacht haben, das war extrem anstrengend, teilweise körperlich, aber es war irgendwie auch so süß, man war so verbunden, man hatte so seinen Rhythmus, ne, das war so die Jahre von, man hat halt einfach einen kleinen Radius, aber alles ist immer irgendwie auch niedlich und alle Probleme lassen sich so ein bisschen in-house lösen, ne, mit viel Kuscheln, genau, und so, vorlesen, so Sachen. Und dann hat man die großen Jahre und da geht es dann eher um, man hat wieder mehr Freiheiten, aber die Kinder fordern einen auch nochmal anders heraus. Man hat nochmal ganz andere Ängste, nochmal ganz andere Themen, die man eben auch nicht mit Kuscheln lösen kann, so, ne. Das hat sie mal einen sehr berührenden Blogpost geschrieben, der mich sehr beschäftigt hat. Und jetzt merke ich eben so, ich habe quasi gerade die kleinen und die mittelgroßen und die großen und die ganz großen Jahre parallel. Und das ist einerseits ein Gefühl von ganz großem Reichtum, so diesem, wie krass ist das denn, ja? Everything, ja, everywhere, ja, all at once, so. Und es ist gleichzeitig auch manchmal ein Gefühl von täglichem Überwältigtsein. Einfach aufwachen und sich klar machen, was sind die Themen des heutigen Tages, ja, also so von Stillen über Hausaufgaben, über Schule, über Party, über dies, über das, über das. Und dann eigentlich morgens um 8 oder was schon zu denken, oh Gott, ich mach die Augen wieder zu, das ist irgendwie zu viel. Weißt du, wie soll ich das denn alles unter einen Hut kriegen? Und dann kriegt man es immer unter einen Hut und dann gibt es ganz nette und ganz anrührende Momente zwischendurch, wo wir dann mit allen 5 Kindern zu 7 am Tisch sitzen und irgendwie alle gerade so was Nettes machen und das Baby schläft und alle sind so ganz glücklich dabei und dann denke ich so, so fühlt sich Familienleben an. Aber es gibt halt auch andere Momente, wo man das Gefühl hat, es zieht mich jetzt gerade in lauter verschiedene Richtung und alle brauchen was und war auch spezifisch von mir, also auch nichts, was ich delegieren kann, sondern die brauchen jetzt was von Mama und diese Mama hat aber halt auch nur begrenzte Kapazitäten gerade und nicht so viel geschlafen und ein Baby an der Brust, so, ne? Ja.
Ja, 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 das ungefähr ist Familie, ja, genau. Ja, super, danke, also 1000 weitere Fragen und ich freue mich schon, wenn wir hier ab und an immer wieder jetzt auch ja, deine nochmal neu gewonnenen Perspektiven auf die Themen, die uns hier so bewegen, dazu kriegen können. Das ist doch echt auch für uns alle ein Geschenk. Ja.
Oh, genau. Das ist schön, wie du das sagst.
Ja, irgendwie so empfinde ich es gerade.
Ja.
Und wenn ihr erzählen wollt, wie es ist mit noch mehr Kindern, oder ich weiß auch nicht, was ihr erzählen wollt, oder wenn ihr eine Frage an Nora habt, dann schreibt uns immer gerne an podcast@nora-imlau.de. Und damit können wir auf die Sponsoren der aktuellen Folge gucken, Nora, und es folgt jetzt etwas Werbung.
Ja, das passt eigentlich total gut. Wir hatten gerade so ein bisschen über Gefühle auch von manchmal Überforderung oder über Herausforderungen im Elternsein gesprochen. Ja, genau. Und dazu passt eben auch, dass unsere heutige Folge unterstützt wird von der KJFC Coaching Akademie, bei der ihr eine Ausbildung machen könnt zum systemischen Kinder-, Jugend- und Familiencoach. Ne? Das heißt, ihr könnt dort lernen, ganz professionell Familien zu begleiten in für sie herausfordernden Situationen, ob das mit kleinen Kindern ist oder mit älteren Kindern, die vielleicht auch schon am Thema Schule dran sind oder dieses Thema haben, Übergang von der Schule in den Beruf. Ne? Also es geht wirklich auch um die Begleitung von Eltern in dieser Loslösungsphase, wenn die Kinder erwachsen werden. Die Ausbildung bei der KJFC Coaching Akademie dauert 10 Monate. Findet hauptsächlich online statt und befähigt euch dazu, Eltern und Kinder ganzheitlich zu begleiten, genau da, wo es gerade Probleme gibt. Und Coaching bedeutet eben, ihr gebt den Eltern nicht einfach Tipps, sondern ihr helft ihnen letztlich selber ihren Weg zu finden, ne? Und durch kluge Fragen und Reflexionsaufgaben dahin zu kommen, dass sie auf einmal wieder klarer sehen, wie ihr Weg als Familie aussehen soll.
Genau. Das Schöne ist, dass es bei einer, obwohl es ja komplett online stattfindet, es sich um eine kleine, intensiv begleitete Gruppe handelt. Maximal 9 TeilnehmerInnen. Die KJFC Akademie sagt immer, es liegt bei uns, der Fokus liegt auf der Qualität und nicht der Quantität. Und wir haben einen Code erhalten und mit dem Code alleranfang10 bekämet ihr 10% Rabatt auf die Ausbildungskosten. Und am besten wäre, ihr meldet euch bei der Akademie für eine der geplanten Infoveranstaltungen. Dort bekommt ihr dann ausführliche Informationen unter kjfc-coaching-akademie.de. Den Link packen wir euch natürlich auch in die Shownotes. So, und damit, liebe Nora, gucken wir noch in unser Postfach. Wie vorhin oder wie am Anfang erwähnt, haben wir noch so einen kleinen Rückstau an wirklich toller Post. Schauen wir mal, womit wir heute anfangen und die nächsten Wochen geht's ja auch fröhlich wieder weiter. Wir haben eine Mail von Sophia und sie schreibt, ich hätte mal einen ganz anderen Themenwunsch, dem ich so selten begegne, Playdates. Meine Tochter ist 2,5 Jahre alt und wir können, seit sie 2 Jahre alt ist, eigentlich keinen Besuch mit Kindern mehr empfangen. Sie sagt schon vorher, dass niemand kommen soll, auch keine Kinder, die sie gerne mag, weil sie ihre Spielsachen nicht teilen will, und zwar kein einziges. Generell dürfen Besucherkinder gar nichts bei ihr. Zu anderen zu Besuch geht sie mittelgern und irgendwie schaffen die es durchaus zu teilen und ansatzweise miteinander zu spielen im gleichen Alter. Meine Tochter ist Einzelkind und bisher habe ich sie ehrlich gesagt nicht einfach über ihren Kopf hinweg in so eine Lage gebracht. Wo sind wir falsch abgebogen? Danke und liebe Grüße.
Oh, ich bin voller Verständnis, liebe Sophia, und ich kann dir auch gleich bestätigen, es gibt auch Kinder, die exakt dieses Verhalten zeigen, wenn sie keine Einzelkinder sind.
Und wenn sie älter als zweieinhalb
sind. Und das heißt nicht, dass ihr als Eltern irgendwie falsch abgebogen seid, sondern das kann sehr, sehr viele Gründe dafür geben, dass Kinder sich schwer tun mit so einer Situation, Playdate, insbesondere auch bei ihnen zu Hause, insbesondere auch, wenn es darum geht, dass sie ihre Sachen teilen sollen. Da können verschiedenste Sachen dahinter stecken, die einfach viel mit der Persönlichkeitsstruktur des Kindes zu tun haben, dass dann viele Kinder einfach auch sagen, ich bin im Kindergarten oder in der Schule schon mit anderen Leuten zusammen, das reicht mir dann auch und meine Sachen sind mir wichtig, mir ist eine gewisse Struktur wichtig, wie mit Dingen gespielt und nicht gespielt und umgegangen wird, und andere Kinder halten sich oft nicht sozusagen an diese Regeln, ja. Und es ist tatsächlich sogar ja relativ clever, dass ein Kind das merkt, ich habe mit dieser Situation Schwierigkeiten, mir geht's damit nicht gut, dann schon vorher sagt, die sollen einfach nicht kommen, ne? Und nicht sagt, ich lade alle ein und dann bin ich sauer, dass die mit meinen Spielsachen spielen wollen. So, das gibt's nämlich auch. Es ist grundsätzlich erstmal so, ich lese sozusagen zwischen den Zeilen da auch so eine gewisse Scham raus, ne? Zu sagen, ich sehe andere Kinder in dem gleichen Alter, die teilen durchaus schon, warum macht mein Kind das nicht? Ist mein Kind egoistisch? Ist mein Kind weniger sozial? Hätte ich das mehr zwingen müssen, so, ja? Wäre es vielleicht anders, wenn es Geschwister hätte, so? Und ich finde es wichtig, aus dieser Gedankenspirale von Scham und Schuldgefühlen rauszukommen und erstmal zu sagen, dein Kind ist, wie es ist und hat sozusagen ein bisschen ein Thema mit, ich brauche auch Rückzug, ich brauche Zeit für mich alleine, ich brauche vielleicht auch, dass meine Sachen nicht von anderen Leuten benutzt werden und ich sorge hier gut für mich, ne? Und dass du sagst, du hast bisher dein Kind da nicht über seinen Kopf hinweg verabredet, sondern du hast diese Grenze auch respektiert, ist keine Schwäche und kein Fehler und kein, damit hast du dieses Verhalten verstärkt, ja, sondern erstmal auch ein Zeichen dafür, dass du als Mutter da sensibel bist für dein Kind und sagst, du musst das auch nicht machen. Und gleichzeitig kann es natürlich Situationen geben, wo du als Mama merkst, ich vereinsame hier mit einem Kind, mit das ich nie verabreden will, weil ich würde mich auch einfach gerne mal mit jemandem verabreden, damit ich Ansprache habe und diese andere Mutter, ne, oder der andere Vater aus der Musikgruppe oder was, mit einem eigentlich ähnlich alten Kind, die kann ich halt auch nicht allein treffen, ne? Sondern das wäre halt schon gut, wir würden mal so ein Playdate machen können. Und dann finde ich es wirklich gut, danach Situationen zu schauen, wo man so ein bisschen die unterschiedlichen Bedürfnisse unter einen Hut kriegt. Dass man zum Beispiel sagt, wenn gerade zu Hause treffen und Spielsachen teilen schwierig ist, wir treffen uns auf dem Spielplatz, wir treffen uns im Schwimmbad, wir treffen uns im Park, sowas. Ne? Das ist nicht unüblich, gerade mit Kindern in dem Alter zu sagen, es ist leichter, sich quasi auf neutralem Grund zu treffen, als bei einem Kind zu Hause. Wenn du sagst, deine Tochter geht mittelgern auch woanders hin, ist es auch völlig okay und nichts, was wir mit Scham besetzen müssen, zu sagen, für uns funktionieren Playdates gerade eher woanders als bei uns zu Hause. Wäre es für euch okay, wenn wir uns bei euch einladen? Das ist nämlich für andere Kinder manchmal leichter, bei sich zu Hause ein Playdate zu haben, als woanders hinzugehen. Also manchmal gibt es dann da so ganz gute Matches. Und schließlich ist es so, dass ich es auch ganz hilfreich finde, jetzt aus Mutterperspektive, wenn ich sozusagen andere Leute einlade, und zwar wirklich auch für mich, und da kommen aber Kinder mit, dann eben halt auch als die Gastgeberin sozusagen in der Position zu sein, zu sagen, wenn ich eine befreundete Mutter mit einem Kind einlade, dann ist nicht die Aufgabe meines zweieinhalbjährigen Kindes, deren Kind zu bespaßen und in sein Zimmer zu lassen und mit dem zu spielen, sondern dann sind die erstmal beide meine Gäste, also die Mutter und das Kind. Und dann finde ich persönlich das ganz hilfreich, ein paar Spielsachen oder ein paar Sachen zu haben im Haus, die explizit nicht meinem Kind gehören, sondern die mir gehören. Also ich habe eine eigene Spielzeugkiste mit ein paar Sachen, die mir gehören. Und die darf ich ja teilen, mit wem ich will. Die teile ich manchmal auch mit meinem Kind. Aber die teile ich, wenn eben zwei Kinder da sind, ne? Also zu Besuch sind, eben auch mit beiden Kindern. Oder wenn mein Kind in seinem Zimmer sitzt und sagt, alles meins, ja, dann sage ich, kein Problem, dann spielst du mit deinen Sachen, dann teile ich mit dem Besuchskind meine Sachen. und kriege das was von meinen Spielsachen. Und das ist natürlich auch nicht die perfekte Lösung für alles. Das kann natürlich sein, ein Besuchskind sieht ja trotzdem was bei meinem Kind und findet das spannender als die Spielsachen, die ich anbiete oder so. Aber so rein psychologisch löst das einfach manchmal diese sehr verfahrene Situation, dem Kind zu sagen, du musst doch irgendwas teilen, wenn man sagt, ich lebe das einfach vor. Ich habe ein paar eigene Sachen, die teile ich. Das ist meine Entscheidung. Darüber kann mein Kind auch nicht entscheiden. Und ich teile eben auch mit ihm, ne? Also so. Und es gibt kein Ja, weil du jetzt nicht teilen darfst, darfst du nicht, weil du nicht teilen willst, darfst du auch nicht mit meinen Sachen spielen oder so. Kein Abstrafen, sondern tatsächlich einfach ein gesundes Vorleben. Weißt du, das sind meine Gäste. Ich möchte, dass die sich wohlfühlen. Und diese Murmelbahn hier, die mir gehört, die stelle ich zur Verfügung allen Kindern, die spielen wollen. Das hat hier sehr viel Druck rausgenommen. Und alles Weitere kommt dann wirklich auch mit, wie so oft, Zeit und Reife. Wenn die Kinder älter werden, kann man auch noch mal anders mit ihnen Absprachen treffen und sagen, hör zu, ich weiß, das ist für dich nicht so einfach, aber können wir vielleicht einen Weg finden, wie ihr zwei für eine Stunde miteinander klarkommen könnt? Und was könnte vielleicht was sein, was wir vorbereiten können, was wir absprechen können, was du wegräumst, was du rausräumst, so wie auch immer, dass ihr da miteinander was machen könnt. Aber das ist einfach bei 2,5-Jährigen noch nicht möglich. Also dieses vorausschauende Planen und Emotionen diskutieren, bevor sie aufgetreten sind und so, da braucht es einfach mehr Reife. Das geht so ab 5, 6 bei Kindern oft ganz gut.
Super. Sehr spannend. Ja, diese einerseits das Thema Spielsachen und andererseits das Thema Gastbesuch und Gastfreundschaft und so, das ein bisschen auseinanderzuziehen.
Ja.
Cool. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank und wieder bis zum nächsten Mal.
Genau, und denkt immer dran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.